Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im 5-to-9 Club Podcast. Unser heutiger Gast war Kriminalbeamter und hat seinen Job aufgegeben, um sein eigenes Unternehmen zu gründen. Doch was viele nicht wissen, die Herausforderungen der Unternehmensgründung, Familienvater sein, 100% im Job geben und das Fußballtrainer-Dasein haben auch Andreas Grenzen aufgezeigt. In dieser Folge erfährst du, wie Andreas Gscheider in den letzten Jahren mit seiner App B42 durchgestartet ist und wie er damit den Fußball revolutionieren will. Schön, dass du bei uns im 5-to-9 Club zu Gast bist, lieber Andreas. Hi.
Vielen lieben Dank. Schön, dass ich da sein darf und vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Andreas, wir haben dich jetzt schon ein bisschen eingeleitet, aber für die ich jetzt noch nicht kenne, wenn du dich jetzt nur mal in einem Satz irgendwie vorstellen müsstest, wie würdest du das tun?
Ich bin der Andi, bin jetzt 43 Jahre alt und darf seit ungefähr 9 Jahren mein Leben damit verbringen, mich mit der schönsten Nebensache der Welt zu beschäftigen und habe das Glück, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben. Das wäre so mein Satz.
Für die nicht ganz so fußballaffinen unter uns, die schönste Nebensache der Welt ist aus deiner Perspektive Fußball, oder?
Genau. War und ist für mich immer der Fußball gewesen. War meine erste Liebe, nach meiner Mama wahrscheinlich, und ist es bis jetzt geblieben.
Super, das ist doch ein schöner Punkt. Über Liebe sprechen wir natürlich auch gerne. Aber erzähl uns doch mal gerne, wie ist es dazu gekommen, dass du das Ganze seit neun Jahren machst?
Ich habe seit 2012 mich beschäftigt damit, als leidenschaftlicher Fußballspieler, der nur einmal in die Woche ins Training gehen konnte wegen dem Job, hey, wie kann ich mich denn neben dem Mannschaftstraining, das ich nur einmal besuchen kann, zusätzlich fit halten? Und es gab zu diesem Zeitpunkt keine Fußballangebote und ich habe so ein bisschen mit Freeletics begonnen zu trainieren, so Körpergewichtstraining, habe gemerkt, na, ist gar nicht so richtig fußballspezifisch, habe mir dann nochmal ganz schweres Sprunggelenk verletzt, durfte zum ersten Mal eine professionelle Reha durchlaufen, wo jemand nicht gesagt hat, ja stimmt, ich drücke in deinen Oberschenkel, da, entweder du hast eine Zerrung oder ein Muskelfaser, das macht 2 Wochen Pause, sondern wo es darum geht, du hast Oberschenkelprobleme, mach doch mal Hüftrotation, schau mal die Sprunggelenkbeweglichkeit an, du hast doch hohe Spannung auf der hinteren Kette, mach mal diese 4 Übungen, dann hast du diese Verletzungen nicht mehr. Und das war so der Beginn, wo ich gedacht habe, hey, das hätte ich mir selber viele, viele Jahre gewünscht, das glaube ich, würde vielen Menschen helfen. Ich starte sowas in der Nebentätigkeit, habe 4, 5 Jahre lang ganz viele Trainerscheine gemacht und habe dann begonnen, Spieler und Spielerinnen zu betreuen, bei Vereinen Workshops gemacht und habe mir gedacht, inspiriert von Gary Vaynerchuk, ich möchte mehr Zeit verbringen mit Themen, die mich wirklich begeistern. Und das war immer der Fußball. Und als ich dem Gary Vaynerchuk, also bei dem einen oder anderen Hörbuch zugehört habe, habe ich mir gedacht, das ist ja genau das, von dem der spricht. Ich mache das in dem Fußballbereich und ich schaue, dass ich mir neben dem Polizeijob bei der Kripo eine Nebentätigkeit aufbaue und mehr Zeit mit Dingen verbringe, die mich wirklich begeistern. So hat es gestartet.
Wahnsinn, sehr coole Story und ich glaube, davon können wir auch ein Lied singen. Einfach mal das tun, was einen Freude bereitet und was einen erfüllt. Das ist, glaube ich, schon mal etwas, was eine super Message für heute sein kann. Das war mit Sicherheit nicht ganz einfach. Du hast einen Vollzeitjob gehabt bei der Kripo, hast du gerade schon erwähnt. Wie hast du das hinbekommen? Und wie sahen deine ersten Schritte aus?
Ich glaube, dass die Vision nie war, das Fußballtraining auf der ganzen Welt zu revolutionieren, sondern es immer so kleine, erreichbare Ziele gab, ambitionierte Ziele, aber Ziele, die mich motiviert haben und die ich überprüfen konnte, ob ich die erreichen kann. Und das war von Anfang an immer so, ohne dass ich das gezielt geplant hatte. Und ich habe mir gedacht, hey, vielleicht kann ich irgendwann ein paar Stunden rausgehen aus dem Polizeijob und dafür mehr Stunden in das andere Thema investieren. Und so hat das Ganze angefangen und irgendwann habe ich einfach ganz viele Menschen getroffen und kennengelernt auf der Reise, die gesagt haben, hey, das ist cool, das wollte ich auch schon mal machen oder sowas wollte ich auch schon mal gründen. Und dann ist irgendwann aus dieser Einzelunternehmung ein Startup geworden. Es war ein nicht komplett geplanter Schritt-für-Schritt-Prozess, der schon in den Anfangs, also bei der Gründung schon seine ersten Probleme mit sich gebracht hat. Aber ich glaube, die ja, die war immer von der Leidenschaft getrieben und tatsächlich von dem Wunsch, und das war auch durch dieses Papa-Werden. So 2016, 2017 ist mein Sohn auf die Welt gekommen und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt hier jeden Tag in die Arbeit fahre und muss um 7 Uhr am Besprechungstisch sitzen, dann bekomme ich ja zu Hause nichts mit. Und das war nur so ein zweiter Antrieb, der dann irgendwann wirklich angeschoben hat und gesagt hat, hey, je mehr du selbstverantwortlich und eigenverantwortlich planen kannst, desto mehr bist du dein eigener Chef und desto mehr Zeit hast du auch flexibel die Zeit zu planen, zu Hause mit meinen Kindern oder mit meiner Frau auch. Und wie können wir uns das gegenseitig aufteilen, damit wir das einigermaßen so hinbekommen, dass wir allen Themen gerecht werden.
Ja, krass. Also erstmal Hut ab, dass du diesen Schritt dann aber auch gegangen bist, gerade weil du meintest, dein Sohn ist dann zur Welt gekommen. Das ist ja dann erstmal im ersten Moment erstmal noch mehr Verantwortung, die man ja auch übernehmen muss. Wie ist dann zum Beispiel jetzt deine Frau oder dein Umfeld damit umgegangen, als du gesagt hast, ja, ich möchte das jetzt mit B42 machen?
Die Reaktion bei mir zu Hause war, ist jetzt nicht dein Ernst. Zwei Sachen. Ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus. Meine Mama ist Kindergärtnerin, mein Papa ist Beamter. Das bedeutet alles sehr quasi sicherheitsbewusste Jobs mit dem Thema immer, hat man da langfristig auch einen Job und kommt am Ende des Monats genügend an. Und zum anderen meine Frau, die mich von Anfang an dabei unterstützt hat. Also ohne meine Frau wäre das Ganze ja gar nicht angegangen. Die hat eigentlich auch einen komplett anderen Background, aber hat begonnen, dann das ganze Layout und die Marke zu entwickeln, obwohl sie das auch vom Hintergrund nicht gelernt hat. Das heißt zum einen, ich habe viel Gegenwind bekommen von zu Hause und alle haben gesagt, das ist nicht dein Ernst. Und ich habe aber das tatsächlich auch sowas, ein Freund von mir gesagt, ich habe so vielen Menschen erzählt, bis ich es irgendwann selbst geglaubt habe. Und da finde ich wirklich, das ist so, ich habe das immer wieder selber manifestiert und gesagt, okay, ich mache das. Und jetzt habe ich es dem noch erzählt und der noch erzählt und meinen Eltern noch erzählt, jetzt muss ich es machen. So, es war so kleine mich selber quasi verpflichten, Logik und aber auch tolle Unterstützung von meiner Frau zur Kombination.
Ja, stark. Also, ich meine, wir kennen das ja selber jetzt, Andi. Wir haben uns jetzt natürlich nicht direkt, also ist jetzt alles ja noch nebenberuflich. Ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir kündigen jetzt unseren Job und machen das jetzt hier Vollzeit. Aber auf jeden Fall stark, dass deine Frau dich da so gepusht hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt in jedem Podcast irgendwie immer wieder gehört haben. Das ist halt entweder die Frau oder der Mann ist oder irgendwie, also so das engere Familienumfeld, was dann doch irgendwie vielleicht im Hinterkopf Zweifel hat, irgendwo, ist ja wahrscheinlich auch normal, aber trotzdem einen halt immer unterstützt. Das deckt sich eben auch mit dem, glaube ich, Andi, ne, was wir jetzt in den letzten Podcasts auch immer schon wieder gehört haben, was ja auch schon mal ein wichtiges Takeaway ist. Also würdest du sagen, Andreas, manche sagen ja, okay, erzähl so wenigen Menschen wie möglich, um dich halt selber auch nicht so unter Druck zu setzen, aber du würdest sagen, erzähl's deinem Umfeld einfach, um halt selber dich auch so zu committen.
Ja, also zwei Sachen. Zum einen, das hat zumindest für mich funktioniert, mich da selber unter Druck zu setzen. Das mache ich auch jetzt noch. Also das, was ich sage, gilt für mich als hätte ich es unterschrieben und dann zählt es mehr. Also mein Wort zählt, als hätte ich einen Vertrag unterschrieben. Deswegen versuche ich dann auch, diese Themen komme, was wolle, umzusetzen, was mich selber letztendlich verpflichtet und auch antreibt. Das andere ist, ich glaube, die Partnerin oder der Partner ist die wichtigste Business-Entscheidung, die man generell treffen kann in seinem Leben. Und wenn die nächste Person an deiner Seite dich nicht trägt, unterstützt, dann gibt es so ein großes Konfliktpotenzial und so viele Bereiche, in denen man sich da überwerfen kann, weil das, was eine Partnerschaft ausmacht, oder ein erfolgreiches Startup oder eine erfolgreiche Gründung ist, wer bin ich und wo möchte ich hin? Das kann ich für mich machen als Startup mit Purpose und Ambition, mit Mission und Vision, gibt es viele unterschiedliche Begriffe. Kann ich aber für mich als Person machen und vor allem brauchst du es auch eigentlich immer für die Partnerschaft, dass man sagt, gemeinsam, wer wollen wir sein als Mama und Papa und wo wollen wir gemeinsam hin? Was ist uns wichtig? Nach welchen Werten erziehen wir unsere Kinder und wo geht es eigentlich hin? Was ist unser Life-Strategy? Wo wollen wir hin? Und wie können wir, wenn du das machst und ich das, das so zusammenführen, dass wir all unseren Zielen gerecht werden und uns nicht selbst und als Paar auch verlieren? Und deswegen, um den Bogen zu schließen, nochmal zum Anfang, der Partner, der Mensch an deiner Seite ist mit der entscheidendste Faktor für Erfolg oder Misserfolg oder kann die Reise extrem stark beeinflussen.
Ja, ich glaube, das wäre auch etwas, was wir unterschreiben können an der Stelle. Ich habe noch zwei Fragen an dich, die mir gerade eingefallen sind. Zum einen würde mich total interessieren, spielt dein Sohn mittlerweile auch Fußball?
Beide Jungs sind leidenschaftliche Fußballer, ohne sie dahin getrieben zu haben, aber vermutlich haben sie einfach wiederholt, was sie gesehen haben beim Papa und gibt uns jetzt ganz viele schöne gemeinsame Momente. Ich bin der Trainer auch von dem Größeren und weil er sich das wünscht, nicht weil ich mir das wünsche. Und so haben wir ganz viele gemeinsame Papa und seine zwei Jungs Momente mit der schönsten Lebenssache der Welt. Also auch hier Glück gehabt.
Ein wahres Träumchen sozusagen.
Ja,
ich habe gedacht, bevor wir nochmal tiefer einsteigen in deinen Traum und wie du den Ganzen umgesetzt hast, lass uns doch mal kurz teilhaben, für alle, die Be42 nicht kennen. Du hast von Reha gesprochen, du hast von Training gesprochen. Was genau kann ich mit der App als Fußballer machen?
Die Idee von uns war irgendwann dann 2018 oder 2019, als wir dieses Startup gegründet haben und die Marke Be42 entwickelt haben. Zum einen, Be42 ist nicht selbsterklärend. Wir haben uns am Anfang gefragt, was soll denn im Kern dieser Marke stehen und für was soll diese Marke stehen? Und wir haben alle über den Sport, über den Fußball einfach wahnsinnig viel gelernt. Als kleines Kind lernst du, mit Niederlagen umzugehen, wie Team funktioniert. Wir kennen alle die positive Wirkung vom Sport und man hat also selber auf sich einen positiven Einfluss und kann aber als einzelner Spieler oder Spielerin einen positiven Einfluss nehmen auf die Mannschaft, auf den Club und auch auf gesellschaftliche relevante Themen. Nicht nur als Profispieler, sondern auch als Amateur kann man seine Stimme aufmachen. Vielleicht in einer Zeit wie heute wichtiger denn je. Und wir haben uns jemanden gesucht, der genau für das steht. Und der Jackie Robinson war der erste schwarze Athlet, der die Rassenschranke gebrochen hat im US-Sport für schwarze Spieler und Spielerinnen. Und der gezeigt hat, wie du über den Sport einen positiven Einfluss haben kannst auf gesellschaftlich relevante Themen. Das ist quasi die Brand-Story, wie wir dann Be42 gegründet haben. Und die Idee war immer, transportiere das professionelle Know-how, das Know-how der Profis in den Amateurfußball. Und da haben wir 4 Jahre lang habe ich den Olli Schmidtlein verfolgt als ehemaligen Reha- und Athletiktrainer der deutschen Nationalmannschaft, um ihn irgendwann 2020 auch zu überzeugen. Und mit ihm zusammen haben wir eine App entwickelt, mit der du zu Hause als Kind, Jugendlicher oder als erwachsene Person entweder deine Athletik verbessern kannst, deine Technik verbessern, nach einer Verletzung schneller wieder zurückkommen oder deine Recovery optimieren kannst. Das ist quasi, was dieses Einzelspielerprodukt inhaltlich anbietet. Und wir haben Trainingspläne entwickelt, die dich dabei begleiten, Leistungstests, die in deiner Playercard dir zeigen, wo ist mein aktueller Status quo, wo sind meine Stärken und Schwächen. Und durch die Trainingspläne kannst du deine Playercard verbessern, dich mit Spielern auf der ganzen und Spielerinnen auf der ganzen Welt vergleichen, dich durch unser Ligensystem hochtrainieren, um zu lernen, wie kann ich diszipliniert und mit Routinen immer wieder mich verbessern. Und das ist so das Kernprodukt für den Einzelspieler und die Einzelspielerin. Und dazu gibt es noch eine Lösung für Vereine und Teams, wie man das Ganze auch als Verein oder Mannschaft nutzen kann.
Stark. Ich kann nur sagen, das hätte ich früher auch gerne gehabt. Also ich habe tatsächlich auch lange Fußball gespielt, ganz klein angefangen, da noch Gänseblümchen gepflückt und irgendwann dann bis zur Landesliga zumindest in NRW geschafft. Aber dann nach einer Knieverletzung aufgehört. Damals gab es auf jeden Fall nichts, was in diese Richtung gegangen wäre. Klingt auf jeden Fall total sinnvoll und ich hätte auch direkt ein paar Freunde von mir im Kopf, die ich mal ansprechen muss, ob die das nicht schon nutzen oder ob es nicht sinnvoll wäre. Oder sie hören es im Podcast. dann zurück von dem, was Be42 macht und anbietet, hin zu der Umsetzung und zu deinem Weg auch mit dem Unternehmen und der Gründung. Was würdest du jetzt zurückblickend sagen, was war die allermutigste Entscheidung auf diesem Weg?
Wahrscheinlich von außen betrachtet würde man sagen, das Beamtenverhältnis an den Nagel zu hängen, die Pension zu verschenken, 25.000 Euro Kredit aufzunehmen bei einem Freund, weil ich es bei der Bank nicht mehr bekommen habe, weil ich Schulden auf dem Haus hatte. Das war wahrscheinlich die mutigste Entscheidung, aber tatsächlich, Mut bedeutet für mich, was zu tun, vor dem ich wirklich Angst habe. Und deswegen, für mich war immer klar, ich muss das machen. Es war, deswegen würde ich es nicht die mutigste Entscheidung nennen, weil die mutigste Entscheidung war wahrscheinlich, Papa zu werden. Aber unternehmerisch war dieses ganze Gründen und all dieses auf mich nehmen oder dieses Risiko, hat sie nie, würde ich nie als mutig bezeichnen, weil ich nie Angst davor hatte. Es war für mich auch nicht die Frage, muss ich jetzt durchkalkulieren, wir brauchen einen Businessplan, sondern mir war klar, wenn ich das nicht mache, das bereue ich bis zum Rest meines Lebens. Also ich werde es tun. Deswegen war das keine mutige Entscheidung. Vielleicht von außen betrachtet, für mich persönlich nicht. Genau.
Ja, stark. Also wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, von außen betrachtet, wäre es wahrscheinlich das Beamtenverhältnis gewesen, was die meisten gesagt hätten, oh Gott, wie kann Andreas das jetzt hier hinschmeißen? Aber sehr stark, dass du da einfach gesagt hast, nee, ich werde das mein Leben lang bereuen, wenn ich es nicht tue. Und so war es ja jetzt bei uns an dir auch irgendwie, weil man sich dann immer, weil, also bei mir ist es so, ich möchte mich halt später nicht fragen, was wäre, wenn ich das mal gemacht hätte oder was wäre, wenn ich mit Andi früher den Podcast gestartet hätte.
Yes.
Deswegen auch hier, glaube ich, wieder ein weiteres Takeaway, was wir den ZuhörerInnen mitgeben können. Wenn ihr etwas wollt, dann macht es einfach. Das muss ja auch nicht direkt Vollzeit sein und ihr müsst auch einen Job hinschmeißen. Das kann ja auch erstmal nebenberuflich sein. Egal wie, Hauptsache, ihr geht euren Träumen dann nach. Wenn du jetzt nochmal so die Gründungszeit nochmal reflektierst, so sagen wir das erste Jahr oder die ersten Monate, was waren da so die größten Herausforderungen, vor denen du gestanden hast?
Alles eigentlich. Jeder einzelne Schritt war Herausforderung, weil ich keinerlei Background hatte, eine GmbH zu gründen. Für jemanden ohne Background-Wissen ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, dass ich einfach also blauäugig und naiv war, dass ich ganz viele Themen gar nicht auf dem Schirm hatte, die dann irgendwann später allerdings zum Problem wurden. Am Anfang war wahnsinnig viel Spaß, Freude und Naivität mit dabei und dieses Produkt zu entwickeln und für dieses erste Produkt zu entwickeln, war wahnsinnig unterhaltsam und ich hatte ja immer noch die Fallback-Option. Für mich war ja nicht dieser, so jetzt Schluss und jetzt hat all in und ich muss, weil das hätte mich zu sehr unter Druck gesetzt. Ich habe schon versucht, in Stufen zu denken und wenn ich das schaffe, dann und wenn ich diese Stufe erreiche, dann wird es alles irgendwie erreichbarer und realistischer und trotzdem war mein Ziel irgendwann ab relativ früh, ich möchte raus aus meinem Beamtenverhältnis, ich möchte das machen. Die Frage war eigentlich nur, wie lange brauche ich? Und das war meine tägliche Motivation, neben all diesen Themen, die da so auf dem Schirm waren. Die größte Herausforderung zu Beginn war das ganze Rechtliche und dies Gründen und Steuerberater und Jahresabschluss und Buchhaltung und vor allem irgendwann merkt man ja, wo hat man Stärken und Schwächen. Ich bin habe starke ADHS-Tendenzen und denke wenig in Prozess und Strukturen. Deswegen ist dieses ganze Thema Buchhaltung und diese Themen haben mir die meisten Probleme bereitet, denke ich.
Ja, ich glaube, da können wir auch jetzt ein Lied von singen. Es ist einfach nur schade, dass das einen ja auch dann so zurückhält, ne? Weil man muss sich mit diesen Dingen beschäftigen, notgedrungen irgendwie. Und man kann halt diese Zeit und diese Kreativität, die man ja eigentlich in sich trägt, dann in der Zeit irgendwie auch nicht für das Eigentliche dann aufwenden. Deswegen, ich glaube, den Schmerz oder den Pain, den teilen, glaube ich, viele, wenn man gründet, dass man halt alles von vorne auf halt alles lernen muss, selber erstmal. Hat sich dann irgendwie in der Zeit vielleicht auch irgendeine Annahme, die du vielleicht vorher hattest, vor der Gründung, irgendwie auch als falsch herausgestellt?
Alle, würde ich sagen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jede einzelne Annahme irgendwann dann auf dem Prüfstand stehend sich als falsch herausgestellt hat. Ich glaube, meine Annahmen haben sich ja auch stark verändert. Ich wollte Stück für Stück und Schritt für Schritt was aufbauen und habe dann irgendwann plötzlich ein Team zusammen gehabt, die natürlich auch mitentscheiden wollten und mitentscheiden durften. Und dann gab es die Entscheidung, ob wir auf Investorensuche gehen oder Investorinnen. Und ich war da nach den ersten Gesprächen dagegen. Das war der einzig große tatsächliche Zoff im Gründerteam, 2 Tage lang. Und dann habe ich irgendwann nachgegeben und gesagt, okay, gut, dann gebt mir 2 Wochen, ich versuche, jemanden zu finden. Das hat geklappt, aber das war so wieder ein Wendepunkt. Und dann haben sie natürlich auch wieder Annahmen verändert, weil wenn du Kapital einsammelst und plötzlich sagst, so hier ist unser Business Case und hier wollen wir jetzt hin und so viele Abos haben wir schon und wenn wir da jetzt nur Ad-Budget draufpacken, dann so, Kapital eingesammelt, noch jemand eingestellt, der sich wirklich in dem Bereich auskennen hätte sollen und dann hat schon die erste Annahme nicht mehr gegriffen, weil Skalierung, während man Produkt verändert und viele andere Dinge gleichzeitig passieren, führen dann immer dazu, dass du die erste Annahme nicht mehr eintrifft, schon relativ früh.
Ja, hört ihr mich noch?
Ja. Wunderbar, so wie die ganze Zeit. Aber du hörst uns nicht mehr.
Ich glaube, Jonas überlegt gerade, deswegen mache ich mal weiter.
Jawohl.
Jetzt hast du ja gerade auch erzählt von Annahmen und von Dingen, die sich verändern, von veränderbaren Situationen. Gerade ein junges Unternehmen verändert sich natürlich auch mit der Zeit. Und das ist natürlich eine herausfordernde Zeit für dich als Mensch auch und für alle, die dich da auf dem Weg begleiten. Würdest du daher sagen, dieser Prozess oder diese Selbstständigkeit und das Gründen, würdest du irgendjemanden davon abraten, das zu tun?
Ich würde für mich zusammenfassen, dass es das Beste war, was in meinem Leben passiert ist und so schmerzhaft diese ganzen Jahre jetzt auch waren, umso mehr positive Dinge habe ich mitgenommen und nehme immer nur mit, egal was klappt oder auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, zu gründen würde ich jedem empfehlen, unter der Voraussetzung, dass du bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen und das aber dann auch nur insoweit verlässt, als wie, dass du das Gefühl hast, du kannst es handeln, es überfordert dich, aber es überfordert dich nicht komplett. Und diese konstante Überforderung führt immer und ohne Ausrede zu persönlichen Weiterentwicklung, aber ist zum einen schmerzhaft und kann nicht auch zur vollkommenen Überforderung führen und dann hat man ein essentielles Problem. Deswegen, man muss eine gewisse Resilienz mitbringen. Das würde ich sagen, ist vielleicht so ein Thema, das wichtig ist, dass man sich nicht von externem Feedback abhängig macht, dass man im besten Fall befreit ist von Ängsten oder von existenziellen Ängsten und gleichzeitig ja eine gewisse Resilienz mitbringt. Die so Grundvoraussetzungen, so 3 Dinge, wären, glaube ich, sehr hilfreich.
Ja, würde ich zustimmen. Du hast gerade eben noch erzählt, dass du auf Investorengesuche gegangen bist und da würde mich nochmal interessieren, hättest du für alle Menschen, die da draußen sind und die auch überlegen, auf Investorensuche zu gehen, hättest du da 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Tipps, wie du erfolgreich vorgegangen bist?
Ich würde jetzt im Nachgang sagen, ich würde es nie mehr machen. Aus unterschiedlichen Gründen und das nicht negativ gemeint gegenüber den Investoren, sondern es ist einfach ein viel gesünderes Wachsen und gesünderes sich weiterentwickeln, wenn man im Rahmen seiner eigenen finanziellen Möglichkeiten sich Stück für Stück nur weiterentwickelt und nicht versucht, exponentielle Dinge zu probieren. Ich würde sagen, für einen unerfahrenen First-Time-Founder ist es eher kontraproduktiv, weil du mit diesem Kapital, das du einsammelst, zu viele Dinge gleichzeitig machen musst, die du im Normalfall alle noch nicht kannst, gelernt hast oder und dann einfach viele Fehler machen wirst. Jemand, der schon mal gegründet hat, der das alles kennt, der tut sich A leichter mit Finanzierungsrunden und B wird er all diese Fehler nicht machen. Deswegen würde ich vielen First-Time-Foundern raten, geh nicht auf Investorensuche, nimm dir die Zeit, bau das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer, so lange, bis es rund ist und bis es sich selbst beginnt zu tragen, weil diese Suche oder die Hoffnung auf externes Kapital kann ich total nachvollziehen. Nur ist es eine uninformierte Hoffnung, die man hat, die einen in ganz, ganz viele Probleme bringen wird. Und dieses langweilige Produktentwickeln am Kunden, an der Kundin entlang, Fehler suchen, identifizieren, Schritt für Schritt langsam, das hat alles seinen Sinn. Und wenn du das nicht machst und hast keine Ahnung von dem, was du machst, dann ist viel Geld, macht dir nur viele Probleme zusätzlich auf. Das wäre, glaube ich, der Tipp. Also wenn du das auch zum ersten Mal machst, mach es wirklich erst frühestens, wenn der Product-Market-Fit da ist und du siehst, du machst richtig, richtig viel Geld. Und wenn du oben jetzt nur mal 200.000 draufwirfst, dann kommen unten 800.000 bis 1 Million noch mehr raus. Viel Spaß. Ansonsten hast du so viel Verpflichtungen gegenüber auch den Menschen, die dir dieses Kapital geben. Das ist ja was, das bringt ja auch eine Verantwortung mit sich, je nachdem, wie verantwortungsbewusst man ist. Und das ist eine zusätzliche Bürde und nicht nur ein Enablement, wie wir in Niederbayern sagen.
Du hast es gerade schon angesprochen, den Product Market Fit am besten dann natürlich herauszufinden, gerade in den ersten Phasen, wenn man ein Produkt oder eine Dienstleistung baut. Wie war das bei euch? Habt ihr jetzt erstmal so lange gearbeitet, bis ihr dann schon die App stehen hattet? Oder wie sah so euer MVP am Anfang aus? Also wie habt ihr das getestet, den Markt bei euch?
MVP und Product Market Fit waren zu dem Zeitpunkt zwei Begriffe, die mir noch nicht geläufig waren. Deswegen, um dir einen Kontext zu geben, wie wir entwickelt haben, meine Frau hat teilweise am MacBook die Größen abgemessen mit dem Lineal und hat sie dem Entwickler durchgegeben, der dann die App entwickelt hat, der noch nie in seinem Leben eine App entwickelt hat. Das war die Professionalisierung in den ersten Wochen. Und es hat uns, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis wir die App überhaupt im App Store hatten. Wir haben vorab PDF-Dateien verkauft und während dieser Zeit habe ich mit 20, 25 Freunden, Bekannten und Fußballspielern, Spielerinnen diesen 12-Wochen-Trainingsplan entwickelt. Und letztendlich in der Nachbetrachtung war das die optimale Produktentwicklung. Mit Kunden zusammen das Feedback integrieren, die Pläne adaptieren über einen 12-Monats-Zyklus. Ich habe alles nicht verstanden gehabt, dass das eigentlich gar nicht so blöd war. Und gleichzeitig haben wir nur Content-Marketing betrieben. Das bedeutet, wir haben Blogs über Verletzungen, Leistungsentwicklung geschrieben und haben da drin dann integriert gehabt, hey, hier ist übrigens unser Guide. Und haben dann auf diese Blogs Performance-Marketing geschalten und hatten einen Klickpreis von 5 bis 6 Cent auf guten Ads. Und da hatten wir ziemlich schnell hohe Reichweiten, viele Menschen, die da uns auch genutzt und gekauft haben, ohne dass wir überhaupt gewusst haben, was da passiert. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, gut, dann holen wir uns jetzt eine Agentur, einen Performance-Marketer und 100.000, 200.000 Euro. Was soll denn da noch schief gehen? Und dann wurden Performance-Marketing-Ads entwickelt, die plötzlich ein CPI von 7 bis 8 Euro hatten. Und der klassische, hier, installiere dir heute die B42-App und werde der beste Fußballer, der du sein kannst. Und das ist halt, wir haben halt nie buy my shit und kaufen, kaufen, kaufen geschrien, sondern haben immer nur über Mehrwertkommunikation unsere Zielgruppe angesprochen und das hat mega gut funktioniert. Nur diesen Pfad haben wir auch mit dem Geld verlassen, weil wir überhaupt nicht wussten, was wir da eigentlich gerade getan haben. Und ja, zur Ehrrettung, wir haben das Produkt dann auch komplett vervielfältigt. Wir haben eine Zielgruppe, wir hatten den Spieler, einen Mann, 18 plus, Amateurfußballspieler, der athletisch besser werden möchte, mit dem Versprechen, hol dir ein Sixpack. Also trainiere dich richtig auf, werde ein Cristiano Ronaldo. Wenn du 12 Wochen all out gehst, da ist ganz viel drin. Kommt natürlich darauf an, wo du startest, aber du kannst richtig viel rausholen. Und dieses Körpertransformationsthema hat wahnsinnig gut gezogen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt entwickelt man Trainingspläne für Frauen, die einen Menstruationszyklus berücksichtigen, dann Reha-Trainingspläne, dann vielleicht nur am besten nur eine Lösung für die fürs Team und den Trainer und dann ist einfach, du warst, war man plötzlich Master of None, aus dieser einen spezifischen Zielpersona viele gemacht, Produkt erweitert. Da waren sie, meine 47 Probleme. Und machst du halt auch nur einmal diesen Fehler.
Ja. Also, um nochmal zurückzukommen, ihr hattet am Anfang sozusagen dann einfach nur, also, was heißt nur, aber die PDF-Trainingspläne, die ihr dann über, also in diesen Blogs platziert habt. Und dann darüber dann eure ersten Sales gekommen seid. Und ihr habt dann gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall ein Demand da. Ja. Und dann habt ihr dann im nächsten Schritt dann, wie gesagt, mit der Agentur zusammengearbeitet, wo es dann aber dann nicht mehr so gut funktioniert hatte, weil du gerade meintest, dass der Klickpreis dann so extrem hoch war. Und
es waren vielleicht, also da dazwischen liegen vielleicht jetzt 1,5 Jahre, in der wir die App selber entwickelt haben und uns selber zusammengeklopft haben mit jemandem, der das noch nie gemacht hat, mit einem 18-jährigen Entwickler, der gesagt hat, ich kann dir gerne bei der Website helfen. Und als wir dann das erste Angebot für eine App-Entwicklung hatten von einer Agentur, die in Indien entwickeln haben lassen, und da waren halt 150.000 Euro drauf gestanden, habe ich gesagt, okay, so wird nicht funktionieren. Und dann haben wir das selber irgendwie gemacht. Und als dann dieser Erfolg kam und als dann auch in der App die Installationen da war und die Käufe, haben wir gesagt, okay, cool, das funktioniert. Schau mal her, Investor, so schaut's aus. Wir haben 10 Euro Customer Acquisition Cost. Die erste Acquisition hat schon einen Bruttopreis von 29,90. Und der Mick hat gesagt, okay, da fährt sich nach unserem soliden Plan an.
Sehr spannend. Tatsächlich würde mich noch so ein bisschen interessieren, jetzt weg von App-Installation und CPI und anderen Marketing-Fachbegrifflichkeiten, nochmal so ein Stück weit hin zum Real Talk. Was würdest du sagen, war in deiner, aus unternehmerischer Perspektive natürlich, bisher der größte Rückschlag und wie bist du damit klargekommen?
Ich würde sagen, glaube ich, so, ich war zweimal wahnsinnig nah dran am Burnout, einfach durch die Überforderung und dann irgendwann ausbleibenden Erfolg auch und zwei Situationen beim Fundraising, die eigentlich immer die Liquidierung der Company zur Folge gehabt hätten beinahe. Das waren so die größten Fails oder kompliziertesten Situationen und ich würde sagen, aus denen habe ich am meisten gelernt oder am meisten profitiert, weil das eine neue Benchmark setzt im Sinne von, was kann ich aushalten, was kann man lösen und dann relativiert es ganz für andere Probleme. Also je größer dieser Schmerz oder diese Probleme, die man mal irgendwann überstanden hat, desto höher die Resilienz dann wahrscheinlich.
Mhm. Ist ehrlicherweise nicht das erste Mal, dass wir von jemandem hören, der sich selbstständig gemacht hat oder eine Firma gegründet hat, dass man dem Burnout nah war. Größten Respekt immer an alle, die damit auch offen umgehen. Ich glaube aber trotzdem gehört es auch dazu, das zu wissen, wenn man sich damit befasst. Daher vielleicht für andere, was waren so deine persönlichen Anzeichen dafür, dass du eine Pause brauchst oder dass es nicht weitergeht?
Ich glaube, so als ich mal mit meiner Frau am Frühstückstisch gesessen bin und sie gesagt hat, was ist denn los? Und ich habe mich einfach nur gefühlt wie komplett leer. Also als wärst du mit einem Lastwagen in der Kindergartengruppe gefahren, sage ich mal, und es ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Also du so eine totale depressive Verstimmung mit kompletter Antriebslosigkeit und ohne die Motivation noch aufstehen zu können. Und als ich das gemerkt habe, da war ich immer nur 40 Stunden bei der Polizei, zu diesem Zeitpunkt habe ich einfach sofort alles reduziert, was quasi so an Belastung angefallen ist, habe mich krank schreiben lassen, bin in die Sauna gegangen, ins Fitnessstudio zum Ausdehnen, Entspannen und habe mich erstmal komplett runtergefahren wieder und habe sofort versucht, weil ich habe einfach recherchiert und gedacht, okay, entweder ich bin extrem depressiv oder ich habe einfach Burnout und aufgrund der kompletten Themen auf meinem Tisch war Burnout schon sehr naheliegend. Und dann habe ich mich 2-3 Wochen lang komplett runtergefahren, nichts gemacht und ich glaube dadurch, dass ich da nicht so weit drin war in dieser Spirale und meine Dopaminspeicher einfach nur vermutlich schon ziemlich leer, aber nicht ausgebrannt leer und irreversibel wieder befüllbar, hat es nicht so lange gedauert. Das war so, glaube ich, das erste Mal. Und ich glaube, meine wichtigste Message ist, das wird dir, dein Startup wird zu 95% failen und du wirst zu 95% oder 90% vielleicht auch mit sowas begegnen, wenn du in die ganz große Schublade greifst und irgendwie Geld einsammelst und möchtest irgendwas skalieren, was jetzt weggeht von, ich möchte mir meinen Lebensunterhalt verdienen. Und interessanterweise, fast jeder, mit dem ich spreche, im Urlaub jemand getroffen, der hat irgendwie hinter mir auch irgendwelche Marketing-KPIs rumgeworfen und dann habe ich irgendwann den am Pool gesagt, hey, was machst du eigentlich? Drüber gesprochen, erfolgreicher Exit, jetzt macht er das. Und dann hat er halt auch erzählt, dass er eigentlich fertig war nach dem Exit und nichts gebraucht hat. Und das ist die 0815-Story, die hörst du jedes Mal. Jeder, der das zum ersten Mal gemacht hat, der ist am Anschlag. Und das kann auch erfolgreich laufen. Also auch mit Gründern, die ich kennengelernt habe, wo die darüber sprechen, die sagen, ja, wir sind endlich durch die Decke gegangen und ich konnte mich nicht mehr bewegen.
Ja, krass. Das hört man sogar am Pool, ganz offenbar. Also krasse Story, mit wem man da alles drüber sprechen kann, wem man da begegnet. Gibt es nach wie vor etwas, was dich ab und zu mal, ja, oder vielleicht auch gerade in diesem Augenblick nachts schon mal nicht schlafen lässt?
Je turbulenter die Phase, desto schlechter mein Schlaf tatsächlich. Und ich habe aber das auch festgestellt, dass für mich diese Schlafphasen, wo ich schlafen kann, auch immer so ein Zeitpunkt für Reflexion sind und wo ich wirklich ins Nachdenken komme, wo ich quasi in einem dunklen Raum liege und dann rattert mein Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich da irgendwie tiefer runterkomme oder unterbewusster nachdenken kann und dann habe ich teilweise oft die Sachen, ich schreibe mir die raus, schreibe mir das alles auf, weil es passiert mir oft, dass es am nächsten Tag weg ist und dann kann ich wieder einschlafen. Also es ist nicht so die Schlaflosigkeit, wo ich mir denke, ach nein, jetzt kann ich nicht einschlafen, dann wälze ich nicht 4 Stunden, sondern ich denke nach und nehme das als Möglichkeit jetzt mal, okay, da ist irgendwas, was mir nicht schlafen lässt, das muss ich jetzt mal versuchen durchzudenken, rauszuschreiben, einzuschlafen. Und das war 2 Wochen erst wieder, aber ich sehe es nicht mehr so als Schlafstörung, sondern als Möglichkeit, ein Problem zu lösen.
Ja, spannend. Wir hatten letztens noch mit der lieben Helen gesprochen, liebe Grüße an dieser Stelle, die uns noch erklärt hat, dass an vielen Orten und dort vor allem, wo wir runterkommen, ja, Ideen und Lösungen uns erfolgen. Und die dann natürlich niederzuschreiben, geht natürlich am Bett einfacher als unter der Dusche.
Absolut.
Insofern eine gute Möglichkeit da an der Stelle. Gibt es im Kontrast dazu etwas, was dich besonders produktiv hält, etwas, was du brauchst, ohne dass nichts geht?
Ich glaube, generell ist beim Laufen, kommt mir irgendwann ein, in ein anderes Denkmuster rein, das man eigentlich nur im Sport oder bei hoher Belastung erreicht. Beim Fußball kann man nicht nachdenken, aber beim Laufen geht es mir extrem, sodass ich da diese Kanäle anzapfen kann. Da habe ich ja keine Musik auf den Ohren, weil ich einfach nachdenken möchte. Das ist so das für mich am besten funktioniert und fürs Energielevel generell ist einfach die frühe Bewegung und dann noch kombiniert mit einer kalten Dusche das, was dir den höchsten Dopaminanstieg gibt, der sehr langsam abflacht und der dich auch fit und produktiv hält, zumindest schon mal bis Mittag.
Hm. Ich bin ganz ehrlich, ich bin Warmduscher. Ich finde kalte Dusche echt immer schwer.
Ich auch. Ich liebe es, warm zu duschen, aber den Hebel, den diese kalte Dusche hat, den will ich phasenweise nicht missen, aber ich habe auch Phasen, wo ich nicht mehr in diese Routinen drin bin und ich glaube, so Habit-Building oder Routinenentwicklung ist komplex und schwierig, aber ich glaube, das Ziel ist letztendlich immer das, was entscheidend ist, sich zum Training zu motivieren, ist schwierig, das kennen wir alle, aber wenn du wirklich ein Ziel hast, das dich echt begeistert und motiviert, dann wird es einfach und dann wird es einfacher, diese Routinen durchzuziehen oder generell motiviert zu bleiben. Ja, aber ich dusche auch sehr gern warm.
Sehr gut, da bin ich beruhigt. Was würdest du sagen, was unterschätzen die meisten, wenn man an Selbstständigkeit und Gründen denkt?
Was habe ich unterschätzt? Ich habe unterschätzt, wie sehr einen das vereinnehmen kann oder vereinnimmt. Und ich denke, je, das ist eine Annahme, weil ich es nicht weiß, aber je erfolgreicher man ist, desto weniger wird man vielleicht durch das vereinnahmt, je nachdem, aber wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Ich glaube, das wird irgendwann zu deinem Leben. Ich hasse dieses Selbst und ständig, diesen Vergleich, aber dieses sich im Kopf damit beschäftigen, das glaube ich unterschätzt man und das hört nicht einfach auf. Und wenn man da nicht wirklich sich entwickelt und besser wird, dann schleppt man es die ganze Zeit mit sich rum und das ist nicht optimal.
Ja.
Hast du da vielleicht, gibt es da vielleicht irgendwas, was man machen kann, dass man das jetzt nicht immer mit ins Bett nimmt? Ich meine, das wird wahrscheinlich am Anfang gar nicht anders gehen vielleicht auch, aber hast du da jetzt über die Zeit irgendwas für dich herausgefunden, was dir da hilft?
Was mir geholfen hat, ist das Handy wirklich, ein Arbeitshandy wegzulegen und nicht mehr mit ins Haus zu nehmen. Das gelingt mir auch nur zeitweise. Ich muss mir selber immer bewusst machen und reflektieren, welchen effektiven Hebel habe ich denn jetzt noch eigentlich wirklich mit dem, was ich tue, oder ist alles, was ich jetzt die nächsten 4 Stunden mache an diesem Endgerät, in Teilen auch morgen in einer Viertelstunde erledigt, ohne dass ich mir jetzt ständig wieder damit kurz ablenke und wieder meinen Fokus irgendwo anders hinbringe. Und vor allem bei mir ist, glaube ich, die entscheidende Faktor waren irgendwann auch die Kinder und da wirklich versuchen, tatsächlich da zu sein und nicht nur im letzten Board-Meeting oder Investorengespräch nur zu hängen, sondern wirklich versuchen, da zu sein. Und was da helfen kann, ist einfach die Sachen auch auszulagern und das Handy wegzulegen und ja, wären jetzt so erste Tipps, aber auch da, glaube ich, habe ich noch viel Möglichkeiten, mich zu verbessern.
Das ist auch, wenn ich da mal aus eigener Erfahrung sprechen darf, gar nicht so einfach abzuschalten und auch zu sagen, so, ich lasse das jetzt nicht zu, dass ich mich jetzt hier in meiner privaten, in meiner Freizeit noch zur Arbeit verlocken lasse. Das ist nicht immer ganz einfach. Insofern nachvollziehbar, dass auch dir das schwerfällt. Handy und Technologie ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Und zwar würde mich interessieren, ob bei dir und bei euch, auch im Unternehmen ganz grundsätzlich, KI mittlerweile eine große Rolle spielt oder wie ihr das Ganze integriert.
Also wir haben uns mit dem Thema seit ungefähr 18 Monaten beschäftigt. Bei uns dieser digitale Co-Trainer, den wir entwickelt haben für die Vereine und die Mannschaften, wird immer den Anspruch haben, letztendlich irgendwann mal voll automatisiert vor allem Zeitersparnis zu bringen für den Fußballtrainer. Und deswegen beschäftigen wir uns schon sehr lange damit. Wir haben uns auch sehr lange damit beschäftigt, diesen Trainer bei uns in der App in einen KI-Coach umzuwandeln. Letztendlich könnte ich morgen einen Avatar integrieren, der heißt dann Coach Josefa und wäre dann ein KI-Coach. Also es wird ja ganz viel einfach auch so vorangesetzt und der echte Nutzen bleibt auf der Strecke. Wir haben uns bis jetzt nur dagegen entschieden, schwerpunktsmäßig es ist ins Produkt zu integrieren, weil wir momentan nur andere Baustellen haben, beschäftigen uns aber dafür schon sehr lange damit. Generell Nutzen im Unternehmen, es ist eine riesen Arbeitserleichterung. Also all diese ganzen Themen, die früher einfach langwierig waren, Anschreiben erstellen, Konzepte entwickeln, Marktforschung, einfach jetzt über einfach ChatGPT abbildbar zu haben, ist ein unglaublicher Mehrwert und hilft, wahnsinnig viel Zeit zu sparen. Ich denke, das Thema Agentic AI wird die nächsten 1-2 Jahre alles dominieren, was hier so rumlaufen wird. Und dann wird es ganz, ganz viele Prozessautomatisierungen geben, vor denen wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, dass wir die machen. Wir machen es gerade eben jetzt im Backend und versuchen zum ersten Mal mit Agentic AI das ganze Backend und die ganzen, vor allem Finance-Abbuchungen, Lohnkosten und so zu automatisieren und das aber Stück für Stück dann in die User Journey zu integrieren. Das versucht, glaube ich, gerade jeder so, aber ja, wir versuchen jetzt einen Anwendungsfall nach dem anderen zu finden.
Sehr stark. Ist auf jeden Fall schon mal wichtig, glaube ich, dass man sich als Gründer oder Unternehmer vor dem Thema jetzt nicht komplett irgendwie verschließt, weil ich glaube, man kommt einfach mittlerweile nicht mehr drumherum, dass man sich zumindest anschaut, okay, was ist der Use Case vielleicht für mein Business? Wo könnte ich das bei mir einsetzen? Deswegen spannend zu sehen, wie ihr da so vorgeht. Wenn wir jetzt nochmal auf dich persönlich schauen, Andreas, was würdest du sagen oder wen würdest du jetzt nennen, wer dich so inspiriert? Zu wem schaust du auf oder wer hat dich vor allen Dingen in der Gründungsphase inspiriert?
Ich glaube, am Anfang waren es eher so Gary Vaynerchuk und Simon Sinek, John Strzelecki, die Bücher habe ich wahnsinnig gerne gemocht und jetzt würde ich eher so sagen, ist so Mo Gaudat, den ich wahnsinnig gut finde und Gabor Mate, die zwei jetzt, würde ich sagen, sind so meine Hauptinspirationsquellen.
Was genau inspiriert dich bei denen so? Also das
Mo Gaudat hat letztendlich, ja, der war CEO von Google X von 10 Jahre lang, hat die ganze Innovationsabteilung von Google geleitet und hat sie irgendwann nach dem Tod von seinem Sohn, mit der mit 20 Jahren gestorben ist, ganz viel mit, was bedeutet eigentlich Glück, auseinandergesetzt und hat das Thema Glück aus einer mathematischen Betrachtungsweise analysiert und schreibt aber auch wahnsinnig viel über AI, künstliche Intelligenz und hat ja einen dementsprechenden Background auch von Google und der hat 2020, 2021 schon Bücher geschrieben, wo er Sachen vorhergesagt hat für 2025, die, sage ich mal, zu 95% eingetroffen sind und dem jetzt zuzuhören, wie der spricht über die Zukunft, was passieren wird und mit dem Wissen, wie inhaltlich richtig seine ersten Vorhersagen waren, ist faszinierend und beängstigend zugleich und der Gabor Mate beschäftigt sich wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Traumata, die man in der Kindheit erlebt hat, ohne dass die jetzt wahnsinnig schlimm gewesen sein müssen, aber denen dann gewisse Verhaltensweisen zugrunde liegen. Und denen kann ich auch unendlich gerne zuhören.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei Charaktere, denen man auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Also für alle ZuhörerInnen, die noch nicht kennen sollten, gern mal reinhören, reinschauen. Andreas, wenn du jetzt nochmal am Anfang wärst, was würdest du jetzt deinem jüngeren Ich sozusagen nochmal mit auf den Weg geben, wenn du nochmal neu starten würdest?
Wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, würde ich viele Sachen, von denen ich jetzt gesprochen habe, einfach anders machen und wird nicht externes Investorengeld einsammeln, wird Schritt für Schritt was entwickeln und ein Team Schritt für Schritt aufbauen, ohne zu viele uninformierte Fehler gleichzeitig zu machen. Das würde ich jetzt anders tun.
Okay. Also das heißt, im Grunde genommen langsameres Wachstum, um auch in Prozesse hineinzuwachsen, würdest du es so sagen? Also
in den Prozessen zu denken, vielleicht auch mal generell, ja. Also alles, was ich nicht gemacht habe, das wäre so mal, wenn ich jetzt. Und ich habe früher mal gesagt, ich würde es nicht mehr machen. Also das, was ich jetzt gemacht habe, würde ich natürlich nicht mehr machen, weil ich jetzt aus vielen Fehlern was lernen habe dürfen. Aber ich würde es einfach anders machen, gesünder, mit einem normalen Wachstum und weil es auch nie um Geld gegangen ist in erster Linie.
Ich glaube, also das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, Geld als ersten Anreiz zu setzen, ich glaube, damit kommt man wahrscheinlich auch nicht weit, spätestens wenn es dann mal wirklich schwierig wird. Wenn das dann der einzige Anreiz ist, glaube ich, geben die meisten Leute auf. Genau, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Was würdest du jetzt unseren ZuhörerInnen raten oder mitgeben, die gerade irgendwie auch in der Startlinie stehen und sich selbstständig machen wollen, ihre Träume weiterverfolgen wollen?
Ich glaube, es gibt nichts Schöneres im Leben, als was nachzugeben, was einen wirklich inspiriert. Deswegen das immer machen und je nach Regalhöhe, in die man reingreift, entweder zu wissen, das, was du da jetzt gerade angehst, ist es wirklich deine Leidenschaft? Und wenn es nicht deine Leidenschaft ist, so wie du es vorher gesagt hast, du machst es wegen dem Geld, wirst du mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit scheitern. Und wenn aber jemand einfach sich selbstständig machen möchte und sagt, ich möchte Zeit verbringen mit was, was mich wirklich begeistert, dann mach's und versuch die Schritt für Schritt immer mehr in die Richtung zu entwickeln, dass du immer mehr und mehr deiner privaten Zeit in diese Leidenschaft stecken kannst, ohne dich zu stark zu überfordern.
Ja, ich glaube, das war doch ein gutes Schlusswort, oder Andi?
Ich würde auch mir jetzt ein Takeaway für alle. In diesem Sinne, Andreas, vielen lieben Dank für deine Insights, für deine Story und für deinen Weg, den du gegangen bist. Wünschen wir dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ich kann nur sagen, das, was ich von dir wahrnehme auf allen Kanälen, wo ich dir folge, schaue ich mir gerne an. Insofern auch da nochmal unser Support. Mach gern weiter so.
Danke.
Und wir freuen uns, dass du heute dabei warst.
Danke für die Einladung und danke für die gemeinsame Zeit. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Das war der 5-to-9-Club-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9-Club.